Achte Erinnerung, die große Freiheit. Das Knirschen der Wagenräder, das Schnauben des Pferdes, das sanfte Klingeln der Verbindungsringe im Pferdegeschirr, all das war ein Orchester in meinen Ohren und sorgte für einen tiefen Schlaf bei Kire. So konnte ich mich auf Kutscher Eriks Gedanken konzentrieren. Erik Slowik dachte zurück an all das, was er auf seiner Reise in die Vergangenheit schon erlebt hatte. Eine Weisheit, die Alisha oft weitergab, war: Der Mensch wird einmal die Summe aus allen Ereignissen und Begegnungen in seinem Leben. Manchmal auch zweimal oder dreimal. So muss es bei Erik gewesen sein. Seine Erfahrungen in der Vergangenheit machten aus ihm einen neuen Menschen. Hinter ihm lag das Leben eines Waisenkinds, dessen Körper bewegungslos in einem Bett lag, ohne Erinnerungen. Vor ihm lag ein Leben, das zu neuen oder auch alten Erinnerungen werden würde. Ein ungewohnter, aber schöner Gedanke. Ein für Erik fremdes Geräusch weckte einen schwarzen Schmetterling und mischte sich in den Rhythmus der Hufe und das Knirschen der eisenbeschlagenen Wagenräder, die nun über schneebedecktes Kopfsteinpflaster rollten, als wir Gedingen erreichten. Ich kannte das Geräusch sehr gut von meinen Besuchen bei Möwenfreunden. Es war ein Schiffshorn. Es rief seine Passagiere zu sich, und ohne dass Erik die Zügel bewegte, folgte unser Einhorn dem Ruf zum Hafen. »Der Ruf der Freiheit«, dachte ich, und erinnerte mich an etwas, von denen meine Möwenfreunde erzählt hatten. Passagierdampfer sollten Flüchtlinge und Soldaten vor dem zurückkommenden Krieg aus dem Osten nach Westen bringen. Sie riefen auch uns. Ich hörte das Schnaufen des Einhorns bis in den Schrank, welches mühselig den Planwagen durch die Trümmer von Gedingen zog. Wir näherten uns nun dem Hafen und hielten vor etwas, das Erik absolut fremd gewesen sein musste. Er hörte zum ersten Mal, wie sich Menschenmassen bewegten, riefen und offenhörlich drängelten. Unser Wagen hielt vor dem Anleger eines gewaltigen Passagierschiffs. Blind und hellhörig wie wir im Schrank, bewegte unser Einhorn seinen Kopf in Richtung der lauten, aufgeregten Menschenmenge. Ja, genau so entnahm ich es seinen Gedanken. Viele Menschen mit deutlich hörbarer, ängstlicher Aufgeregtheit. Was es nicht sah, wir aber auch alle hörten, war der heiße Wasserdampf, den der hohe Schornstein in den kalten Morgen stieß, als das Schiffshorn ertönte. Die Zugänge zum Schiff wurden geöffnet und erste Passagiere durch die Kontrollen gelassen. Unsicher und gleichzeitig zielstrebig, wie nur Menschen es zugleich sein können, klappte Erik am Ende des Wagens die Plane hoch, kletterte auf die Ladefläche und öffnete die Schranktür. Wir konnten nicht viel erkennen, denn es schien die Sonne direkt in den Planwagen und in unsere Augen. Kire blinzelte überrascht und rief: »Erik?« Dann machte er einen Schritt auf ihn zu, um ihn zu umarmen. Der Versuch war nur von kurzer Dauer, denn die Jungen mit dem außerordentlichen Gehör machten jetzt die vielen ungewohnten Geräusche neugierig. Als ich wieder halbwegs sehen konnte, glitzerten mich kleine Schneeflöckchen an, die aus dem Himmel rieselten. »Wie Regenbogenkristalle«, dachte ich. Auch Kire sah ihnen nach, immer noch blinzelnd. Sein Blick erreichte nun das große Schiff mit den vielen kleinen leuchtenden Fenstern. Noch nie zuvor hatten wir so etwas Hohes gesehen. Und tatsächlich konnten der Kirchturm von Otnoga und auch der Turm auf dem höchsten Berg im Harz, dem Brocken, da nicht mithalten.
»Ich sehe das jetzt alles wie durch einen Nebel. Das sind bestimmt viel mehr Menschen vor dem Schiff als mit können. Wie sollen wir denn in diesem Getümmel den Franzosen finden? Und der Nebel wird doch immer dichter und dunkler. Kommt der vom Schornstein? So wie bei unserer Dampflok? Oder ist das Schattennebel?«
Plötzlich sprang Kire vom Wagen und klappte zusammen wie eine abgeschnittene Marionette. So steif waren die dünnen Beine vom Sitzen. Als ich hinterherhüpfte und Erik ihm wieder hochhalf, wirkte Kire wie der gerade zum Leben erweckte Pinocchio. »Noch ein Neugeborener«, dachte ich. Kire richtete sich auf und blickte auf die alles verdeckende Menschenmenge. Ich konnte mich kaum darauf konzentrieren, nebenbei noch nach René Ausschau zu halten. So hörte ich zwar, was Kire zu mir sagte, aber nicht, was er mir damit sagen wollte. »Sieht man immer ein Ganzes oder nur einen Teil, Piotr?« Kires Worte ließen Slowiks Angst zurückkehren, dies alles nur in einem Traumtraum zu erleben. Er verlor Kire kurz aus den Augen und ich flog ein paar Meter hoch, damit mir nicht das Gleiche passierte. Schnell lief er Kire nach und nahm ihn an die Hand. Gerade noch, bevor dieser erneut vom Schiffshorn angezogen wurde, wie von einem übermächtigen Magneten. Das laut tönende Horn am Schornstein machte auch mir eine Gänsehaut.
Ganz schön krasser Spruch für einen Raben. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Wird das immer mehr Schattennebel da am Schiff, Piotr?
Es ist das, was du siehst. Während Erik Slowik das Gleiche sah wie du, bestaunte Kire hüpfend die große Freiheit. Das Tönen des Schiffshorns wurde nun zum Lockruf und Erik hielt Kire ganz fest. Kire holte sein Skizzenbuch aus der Manteltasche, das er zum Dreikönigstag geschenkt bekommen hatte, und schaute Erik an, der gleich wusste, was er von ihm wollte. Erik lockerte seine Umarmung etwas, damit Kire an den Bleistift in seiner anderen Manteltasche gelangen konnte, ohne dass er uns hätte davonlaufen können. Hastig malte er, was er sah, als ahnte er schon, dass dies alles bald in Vergessenheit geraten konnte. Erik sah sich währenddessen nach René, Zack und Marina um. Verzweiflung machte sich bei ihm breit, sie nicht zu finden. Ich startete zu einem Rundflug und schaute, ob ich vielleicht auf ein paar Möwenfreunde träfe, die uns helfen konnten. Kire konnte sich an all dem Neuen nicht satt sehen. Aber Erik Slowik ging mit ihm zurück zum Einhorn und befahl, »Pass bitte auf unser Pferd auf und geh nicht zum Schiff, hörst du? Nicht, dass du mir dann noch alleine mitfährst. Wir warten hier auf...« Kire begann wieder zu hüpfen. Nach einer Drehung um sich selbst blieb Kire stehen und zuckte mit den Schultern. Ich wusste, wen er suchte. Seine Geschwister. Aber Kire war sogar zu klein, um beim Hüpfen von oben in die Menschenmenge sehen zu können. Also tat er das, was er, neben Liebe verbreiten, am zweitbesten konnte. Hören. Durch das Wirrwarr der Menschenmenge hindurch hörte er ein wahres Meeresgeräuschekonzert mit Möwensolisten. Kire dachte an eine Weisheit von Opa Hauke, die alle Gefühle ausdrückte, die er in diesem Moment empfand. Jeder Tag ist voller Wirklichkeiten. Der Ozean entwirrt diese und hinterlässt eine Sehnsucht, die uns zur einzigen Wirklichkeit macht. Auch ich konnte mich an diese Worte erinnern und blickte zum Meer. Erik stellte sich derweil auf den Kutschbock, um nach René zu schauen. Ich flog zum Wagen, um näher bei Kire zu sein. Der schloss gerade die Augen, konzentrierte sich noch stärker auf all die Geräusche und nahm einen Möwenschrei wahr, den ich natürlich auch hörte und der wie ein Hilferuf klang. »Sie braucht Hilfe«, flüsterte Kire. Ich ahnte, was er vorhatte und versuchte noch, ihn gedanklich abzuhalten. »Du bleibst hier!« »Ich fliege dem Schrei nach.« Aber Kire war zu schnell, lief sofort in die Menschenmenge und war verschwunden. Ich flog hinterher und kontaktierte Erik in Gedanken. »Du musst beim Wagen bleiben. Ohne ihn können wir nicht zurück bei dieser Kälte, falls René und das Mädchen nicht auftauchen.« Erik schimpfte mit sich selbst. »Warum habe ich ihn überhaupt aus dem Schrank gelassen? Ich muss verrückt sein.« Kire folgte den Hilferufen der Möwe, ging in die Knie und tauchte auf allen Vieren vollends in einen Wanderwald voller Beine.
»Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann vor lauter Nebel bald gar nichts mehr sehen.«
Auch ich konnte Kire nicht mehr erblicken von oben und dachte nicht nur an ihn, sondern auch an die Möwe, denn die Gefahr, von all den Füßen zertreten zu werden, betraf noch mehr das Wesen, das er suchte, als ihn selbst. Kire krabbelte furchtlos durch den Schneematsch und schaute mit schnellen Blicken nach dem um Hilfe schreienden Vogel, bis er selbigen tatsächlich fand. Als er die Möwe erreicht hatte, beugte sich Kire wie eine Brücke über sie, nahm sie vorsichtig in beide Hände und stand auf.
Opa war ein echter Superheld.
In der Tat. Kire schaute sich um und schien in jenem Augenblick eine unglaubliche Kraft zu entwickeln. Trotz der rücksichtslos drängelnden Menschen um ihn herum entfaltete er die Flügel der Möwe, die sich dies vertrauensvoll gefallen ließ. Ich flog hinunter und versuchte, ein paar der Drängler wegzuscheuchen. »Engelsflügel«, hauchte Kire der Möwe ins Ohr und hob sie über seinen Kopf. »Flieg, Möwe, flieg«, rief Kire, und für einen kurzen Moment reagierten die Menschen um ihn herum mit Stillstand. Die Möwe flog durch den dadurch geschaffenen Korridor und stieg langsam in die Höhe. Jetzt sah Erik die Möwe auch und rief laut, »Kire!« Kire hörte Eriks Rufen, aber die Versuche, seiner Stimme zu folgen, scheiterten an den drängelnden Menschen und seiner Größe. Die Menge hatte ihn schon so eingeschlossen, dass er Erik und den Pferdewagen nicht mehr sehen konnte. Ich krallte mich auf Kires Arm fest und versuchte uns durch Krächzen einen Weg zu bahnen. Erik schloss die Plane, sah dabei Kires Rucksack, nahm diesen und traf die fatale Entscheidung, den Wagen allein zu lassen. Erik gab unserem Einhorn den Befehl, mit niemandem mitzugehen, und lief los. Zwei Hände griffen nach Kire und hoben ihn hoch. »Kannst du die sehen, nach denen du suchst?« sprach die zu den Händen gehörende Stimme. Ich kannte zu diesem Zeitpunkt die Dame nicht, die ihn hochhob. Aber sie war stark, sehr stark. Kire und ich sahen nun über die Köpfe der unzähligen Menschen. Doch Kires Blick senkte sich nach unten. Er suchte nach Marina und Zack. Viel zu schnell stellten ihn die Hände zurück auf den Boden und schoben ihn in eine Reihe von Kindern. »Es geht weiter«, rief eine mir irgendwie bekannte Stimme. Im selben Moment bekam ich einen Stoß gegen den Kopf und fiel in ein dunkles Nichts.
»Jetzt kann ich rein gar nichts mehr sehen.«
Für eine gefühlt lange Zeit war es dunkel vor meinen Augen und in meinem Kopf. Langsam kehrte das Licht zurück und ich sah, wie sich die Welt um mich herum rauf und runter bewegte, mit jeder Bewegung etwas heller und deutlicher. Es waren zum Glück nicht die Wellen des Meeres, die dies verursachten. Es war Kire, der wieder auf und ab hüpfte. Plötzlich rief eine Mädchenstimme, »Kire!« Mitten im Gewimmel stand tatsächlich Elsbeth vor Kire in der Reihe und winkte. Ich fühlte Kires Enttäuschung, dass die Stimme nicht von Marina kam. Er stellte sich auf die Zehenspitzen und Elsbeth rief weiter, »Du fährst auch mit?« Kire rief zurück, während er sich weiter umschaute, »Was tust du hier? Wo ist Marina?« Elsbeths Worte überschlugen sich. »Wir wurden überfallen von Kinderhändlern und der Wilderer aus dem Wald hat sie vertrieben und uns gerettet. Erinnerst du dich an den?« Kire erschrak. Elsbeth fuhr fort und hüpfte jetzt auch, um ihren Freund zu sehen. »Er hat drei von uns hierher gebracht und uns einen Platz auf dem Schiff geschenkt. Komisch, oder?« Kire hüpfte ebenfalls weiter. »Ist Oda auch hier? Und Marina?« Jemand nahm seine Hand, zog ihn zu sich, stempelte etwas auf seinen Handballen und schob ihn weiter. Elsbeth wurde leiser. Kire strengte sein Supergehör an und vernahm noch, wie Elsbeth sagte, »Ja, woher weißt du das? Oder ist hier? Aber Marina haben die Kinderhändler mitgenommen.« Im selben Moment wurde Kire ein Pappschild umgehängt. Er trug die Nummer 13. Dabei sah er auch auf seinen Handrücken, bestempelt mit einem W. Es begann zu schneien. Kire schaute nach oben zu den fallenden Schneeflocken. Ein paar landeten in seinen Augen. Er blinzelte und fragte mich, »Was soll das hier, Piotr? Warum bekommen wir Nummern? Wo sind meine Geschwister? Das ist alles nicht richtig. Das spüre ich ganz.« Seine Gedanken wurden von einem Stupser abgelenkt. Ein Mädchen mit der Nummer 14, das vor ihm in der Reihe stand, lächelte und reimte mit englischem Akzent, »Öffnest du dein Herz, vergeht dein Schmerz.« »Ich weine nicht, das sind nur die Schneeflocken.« Er blinzelte erneut und schaute dem Mädchen fasziniert in ihre blaustrahlenden Augen. Nun sah er sie wie durch ein Kaleidoskop mit Regenbogenkristallen. Es war, als stände die Zeit still. Doch schon lenkte ihn wieder das laute Schiffshorn ab
und setzte damit auch den Rest der Außenwelt wieder in Bewegung. »Ich sehe immer noch nur Dunkelheit. Im ganzen Tumult höre ich Kire gar nicht mehr. Zack und Marina ebenfalls nicht. Und dieser Franzose ist auch nicht aufzufinden. Dunkler geht's nicht.«
»Doch, leider. Kire war von den Eindrücken und der Suche nach seinen Geschwistern völlig durcheinander.« Und er tat das, was er in überfordernden Situationen immer tat. Schweigen. Er dachte wie du an Marina, Zack, René. Die Worte seiner Mutter an mich, den Wagen, das Einhorn Slowik und den Brief mit der Weisheit über die...
Die Schüssel, also die Sternscheibe, die hatten sie ja auch im Wagen dabei. Die hat jetzt hoffentlich keiner geklaut.
Ja und nein. Der Planwagen stand natürlich mittlerweile nicht mehr dort, wo ihn Erik abgestellt hatte. Selbiger fuhr inzwischen so schnell durch Gdingen, als sei das Zugpferd durchgegangen. Gesteuert wurde er von einem großen Mann, der einen Hut mit Feder trug, und neben ihm saß Postbote Erik.
»Was war denn da passiert?«
Erik war zurück am Wagen angekommen und hatte gerade den Rucksack verstauen wollen. Der war noch geöffnet und beim Schließen hatte Erik den Brief entdeckt.
Kein Wunder, als Postbote.
Die Zeit hatte aber nur noch für das Einstecken des Briefes in seine Postuniformjacke gereicht, denn der Planwagen hatte sich plötzlich in Bewegung gesetzt. Er war daraufhin zum Kutschbock gelaufen und im letzten Moment aufgesprungen.
Wer fuhr denn jetzt den Wagen?
Hättest auf deinen Auserwählten achten sollen, Slowik, sagte der Kutscher nach einer Schweigeweile, während er durch Danzig raste.
Zack? Nein, warte, das war René, oder?
Natürlich. Erik Slowik berichtete mir später, dass er bis dahin vor lauter Panik nicht zu sprechen gewagt hatte. Nun aber platzte es aus ihm heraus. Wärst du da gewesen, wo du hättest sein sollen, wäre Kire jetzt auch, wo auch immer er eigentlich sein sollte. Und wo sind Zack und Marina? Du hast dein Wort gebrochen, René. Du bist doch der René, der... »Walle, hopp!« rief der Franzose auf dem Kutschbock. Unser Einhorn gehorchte und wurde immer schneller. »Der Franzose fährt wie ein Henker«, dachte Erik, der neben ihm saß und hilflos mit Angst statt mit Antworten ins Unbekannte fuhr. Als sie gerade die Ausfahrtsstraße nach Westen erreichten, rief Erik laut, »Einhorn, stopp!« Als brüllte er all seine Ängste heraus. Das Einhorn bremste so stark, dass Erik vom Kutschbock geschleudert wurde. Blitzartig sah er im Fallen, wie statt des Straßengrabens das Meer auf ihn zukam. Die große Pranke des Franzosen griff im letzten Moment in seine Postjacke und zog ihn zurück auf den Bock. Erik schaute hinunter. Das Meer war verschwunden. Der Franzose wischte sich den dampfenden Schweiß aus dem Gesicht. »Marina ist nicht angekommen in Danzig. Auf welcher Seite stehst du, Slowik?« Erik stellte sich dumm, was ihm sicher nicht schwer fiel in diesem Moment. »Weiß nicht. Welche gibt es denn? Sag mir lieber, wo hat man Marina das letzte Mal gesehen?« Der Franzose sprach jetzt wieder gefasst. »Im Wanderwald vor Danzig. Dann müssen wir sie suchen, genau wie Zacharia. Sie sollten beide bei dir sein.« Erik kam kaum zum Durchschnaufen, so schnell reagierte der Franzose. »Wenn du suchst, wirst du gefunden. Die Grauen wissen, dass du, Postbote, mit Familie der Anführerin des Greifs kollaborierst. Und mit mir. Und ich bin ein Verräter für alle. Für die Gilde und für die Grauen. Für den Greif und für mein Kinderheim?« fragte Erik ahnungslos und mit dem Mut der Verzweiflung. Der Franzose spuckte ihm ein »Merde« ins Gesicht. Erik wischte sich mit dem Ärmel trocken, während der Franzose so nuschelte, dass er es gerade noch hören konnte. »Du bist zu doof, um ein Geheimnisträger zu sein. Du weißt, ich muss Sterneschreibe für Alicia im Waldland vor dem Zauberberg bringen. Also, was mache ich mit dir? Dich mitnehmen.« »In den Harz?« fragte Erik hysterisch und dachte daran, dass Vater Franz auch im Harz sein sollte. Der Franzose lächelte, als konnte er seine Gedanken lesen. Erik rollte mit den Augen und fragte etwas, vielleicht Dummes oder Kluges, je nach Ansicht. »Warum bin ich noch hier? René, du bringst mich zurück, oder?« Der Franzose wich aus. »Wenn du das jetzt nicht endlich verstehst und aufwachst, wirst du nie mehr aufwachen.« Erik verstand jetzt schon seine Worte nicht mehr, ahnte aber das Schrecklichste für ihn.
»Das Aufwachen im Heim.«
Nun schmerzte auch Eriks Arm wieder an jener Stelle, in die er einen Stich bekommen hatte, wie von einer Spritze. Er musste endlich handeln und rief erneut, »Stopp!«
»Ich ahne es. Sag nicht, Erik ist wieder im Heim.«
Im nächsten Moment schaute Erik in Frau Horatius Gesicht. Und er glaubte auch René hinter ihr zu sehen. Seine Heimleiterin hatte eine Spritze in der Hand und führte sie zu Eriks Arm. Erik versuchte, seinen Arm wegzudrehen, obwohl ihm schmerzlich bewusst wurde, dass er dazu nicht in der Lage war. »Ich bewege mich«, dachte Erik, spürte tatsächlich eine Bewegung und dachte sofort an Flucht. Er fühlte, wie Leben in seine zitternden Beine floss. Er versuchte aufzustehen, rollte vom Bett und schlug mit dem Kopf auf den Boden. Sofort schlossen sich seine Augen. Es wurde dunkel um ihn herum. Erik befürchtete das Schlimmste.
»Ein dunkles Nichts. Wenn das euch beiden immer öfter passierte, wurdet ihr dann auch irgendwann traumlos? Und was ist mit mir? Ich sehe doch auch nichts mehr.«
Das mit Erik und mir war zwar zu befürchten, aber dein Großvater stellte sich mit aller Macht vor, seine Augen wieder öffnen zu können. Und es gelang ihm überraschend schnell. Erik schaute auf den Boden und versuchte, sich zu drehen. Sein vorsichtiger und doch neugieriger Blick begann, so viel wie möglich wahrzunehmen, und er sah, dass sein Zimmer sich verändert hatte. Es war nun ein fensterloser, dunkler Raum.
»Na super. Ich sag doch, es wird immer dunkler um uns herum. Was war denn passiert?«
Erik sah wieder in die Vergangenheit, mit Kires Augen. Selbiger war inzwischen unaufhaltsam mit den anderen Kindern in der Reihe über eine Stahltreppe zum Seiteneingang des Schiffs geschoben worden. An der stählernen Zugangsbrücke zum Seiteneingang hatte ein Grauer in einem olivgrünen Mantel gestanden. Kein Soldatenmantel, ein Jagdmantel. Wir hatten ihn sofort erkannt. Es war der Mantel vom Gutsherrn Radek. Der Graue hatte die Taschen der Kinder kontrolliert und ihre Handrücken angeschaut. »Bist du aus Otnoga?« hatte er jedes Mal gefragt, wenn ihn ein Kind passiert hatte. Unter dem grünen Mantel war der Graue gar nicht grau, sondern eher schilfgrün. Kire und ich hatten den Kontrolleur erkannt. Wir hatten ihn am Fenster der Radex gesehen, im Gutshaus. Es war der abgestürzte Oberst. Bevor der Graue in Kires Seitentasche hätte greifen können, konnte Kire nicht anders, als instinktiv sich und seinen Tascheninhalt zu schützen und sein Schweigen auf paradoxeste Art zu brechen. Er verneinte, der zu sein, der er war. Aber genau damit enttarnte er sich. »Ich komme nicht aus Otnoga und will auch nicht aufs Schiff.« Viele um ihn herum hatten zu lachen begonnen, was diesen Moment noch unheimlicher gemacht hatte. Aber Kire wurde dadurch einen Augenblick der Ablenkung geschenkt, den er nutzen musste, um aus dieser absehbar gefährlichen Situation fliehen zu können. Doch eine junge Frau mit zwei Kindern an der Hand hatte sich in seinen Weg gestellt und verbittert geschimpft. »Soll doch froh sein, wenn er mitkommt. Da kriegt er wenigstens was zu essen. Wenn uns keine Kugel trifft, besorgt der Hunger den Rest.« Sie hatte eines der Kinder auf den Arm genommen und wir konnten sehen, wie dünn es bekleidet gewesen war. Die Frau hatte Kire und mich angeschaut und dann den Schneeflocken hinterhergesehen. Mit zitternder Stimme sprach sie weiter zu uns. »Oder wir erfrieren einfach. Der Winter wird erbarmungslos. Ich habe schon 60 Kinder verloren und weiß nicht einmal, was mit ihnen passiert ist. Guck nicht so entgeistert. Ich bin, war Lehrerin. Das sind die beiden Letzten aus meiner Klasse. Die anderen kamen nicht mehr zum Unterricht.« Kire war weitergeschoben worden und hatte sich dabei noch einmal zu jener Frau umgedreht. Aber der Graue war ihm gefolgt und hatte sich nun vor ihn gestellt. »Keine Angst, dir wird nichts geschehen. Die Kinder hier kommen in ein Waldschulheim. Ins Mühlental, im Harz.«
Dafür stand das Weh im Stempel. Ich hab's geahnt.
Richtig geahnt. Erik wollte in kein Heim. Er wollte zu seiner Familie und hatte erneut versucht, sich aus der Reihe zu drängeln. Doch der Graue hatte seinen viel zu großen Mantel festgehalten und ihn laut und euphorisch angesprochen. »Das ist mein Mantel und du hast ein Holzschiffchen dabei. Stimmt's? Dich suche ich. Wo ist euer Wagen?« Kira hatte mit den Schultern gezuckt und geschwiegen. Der Graue blickte sich hektisch um, dann lief er weg und rief Kire noch zu. »Wir sehen uns auf dem Schiff!« Kire hatte sich weiter weinend gegen den Strom gestemmt. Hände, Füße, Koffer und Säcke hatten uns von einer Seite zur anderen gedrückt und raus aus der Menge. Wir konnten jetzt sehen, wie die ersten Zugangsstege eingezogen wurden, und ich hatte schon aufgeatmet. Viele Menschen hatten sich winkend von ihren Angehörigen verabschiedet oder geschrien wie um ihr Leben, weil sie nicht mehr an Bord gelassen wurden. Auch Elsbeth, die nicht weit entfernt »Fahr nicht weg!« gerufen hatte. Doch Kira hatte nicht dorthin gesehen, woher der Ruf gekommen war, sondern zum Schiff, dem der Ruf gegolten hatte. Auf dem letzten Zugang hatte er das Mädchen mit der Nummer 14 wiederentdeckt und war von ihr magisch angezogen worden. Kire war losgelaufen, wie er es von seiner Mutter gesagt bekommen hatte. »Lauf, Kire, lauf!« Zurück in die Menge und zum Steg seinen Stempel zeigend. Ich war hinterhergeflogen und hatte handlungsunfähig mit ansehen müssen, wie er als Letzter an Bord gelassen wurde.